Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, fliegender Wechsel hier im Forum der Unabhängigen. Nicht nur der Verlage, sondern auch natürlich der Themen. Wir kommen zu einem politischen und etwas ernsteren als das, was eben zu hören war. Und wollen uns mit der Situation in Sachsen beschäftigen, was den Umgang mit Flüchtlingen und was rassistische und rechtsextreme Taten angeht. Und haben im Verlag in Berlin ein Buch gemeinsam mit diesen beiden wunderbaren Herausgebern erarbeitet, Heike Kleffner, Matthias Meisner, die es geschafft haben, über 50 Autoren zu versammeln, die jeweils Recherchen, Analysen, Reportagen vorgelegt haben und auch kleinere Texte, sogenannte Zwischenrufe, wo Menschen ihr Bild von Sachsen darstellen. Und dieses Buch haben wir in der vergangenen Woche erstmalig in Dresden vorgestellt, wo das Theater in der Neustadt, das kleine Haus vom Staatsschauspiel, rappelvoll war. Wir noch 50 Leute wegschicken mussten, weil die Feuerpolizei keinen mehr reingelassen hat. Und werden das Buch auch heute Nachmittag nochmal in der Stadt im Zeitgeschichtlichen Forum vorstellen. Und diese Veranstaltungen sind nicht ganz ohne, weil wir im Internet lesen mussten, dass Pegida-Anhänger diese stören wollten und verhindern wollten, dass wir uns kritisch mit der Situation in Sachsen auseinandersetzen. Das haben wir zum Glück abwehren können. Wir hatten in Dresden Polizeischutz, sodass wir eine friedliche Veranstaltung hatten und hoffen, das Gleiche heute auch hier in Leipzig so zu erleben. Denn Leipzig gilt ja als die offenere Stadt, die tolerantere, wo mehr Leute gegen die Rechten auf die Straße gehen als in Dresden. Aber Leipzig hat auch seine Problembereiche, wie man in diesem Buch nachlesen kann. Und wir wollen mit einem solchen Text einsteigen, der ein bisschen hier auf die Situation von Migranten in Leipzig eingeht. Autor ist Ali Schwarzer, ein Pseudonym eines Schwarzen in Leipzig geborenen und aufgewachsenen Autors. Und er wird heute Nachmittag auch bei der Veranstaltung dabei sein. Und Heike Kleffner wird seinen Text vorstellen.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Und ich fange an mit Ali Schwarzers Beitrag in unserem Sammelband, eine unversöhnliche Abschiedsrede. Neulich habe ich gelesen, dass in Berlin der Zeitgeist auf gepackten Koffern sitze, um nach Leipzig zu ziehen. Zuerst habe ich gelacht, dann habe ich gemerkt, Moment mal, die meinen das ja ernst. Zeitgeist, passt der überhaupt zu so einer Stadt wie Leipzig? Ich stelle mir das so vor. Da kommt dieses Kerlchen hier in Leipzig an, Jutebeutel umgehängt, ein bisschen international Flair drin und vielleicht auch noch, oh Schreck, Migrationshintergrund. Das Erste, was dem passiert, wenn der am Hauptbahnhof ankommt, wird doch sein, dass er von Nazis, Schrägstrich Rassisten, dumm angemacht wird, deshalb zu in der Nähe stehenden Polizisten geht, Hilfe erbittet und dann hört, Ausweis. Den Ausweis wollen die natürlich von ihm, nicht von den Nazis, Schrägstrich Rassisten. Wahrscheinlich denken jetzt einige von Ihnen, was Privilegierte halt so denken, wenn sie etwas über Rassismus erfahren. Das kann nicht sein. Da möchte ich entgegnen, doch, genau sowas passiert. Nicht dem Zeitgeist. Der sitzt ja wohl noch in Berlin. Aber zum Beispiel dem afrikanischen Studenten, der eines Abends am Hauptbahnhof ankommt, um hier sein Studium zu beginnen. Vielleicht wehren sie sich innerlich noch weiter und denken die für Leipzig typischen Sätze wie wir sind doch die Heldenstadt. Wir sind weltoffen. Nun, ich kann Ihnen versichern, das ist nicht der Fall. Wäre die Stadt so weltoffen, wie sie sich gerne darstellt, dann würden Schwarze und andere nicht-weiße Leipziger und Wahlleipziger nicht das Weite suchen. Ein paar Beispiele. Da wäre der schwarze Leipziger, der Meister für Elektrotechnik ist und sich weigert, mit der Straßenbahn zu fahren, wenn er doch mal in Leipzig verweilt. Zu gefährlich. Oder die schwarze Leipzigerin, die hier ihr Studium absolviert hat, heute erfolgreich selbstständig ist und wenn sie in ihrer Heimatstadt ist, sofort spürt, wie viel negativer die Menschen auf Nicht-Weiße reagieren. Da wäre die schwarze Berlinerin, die hier studieren wollte, aber wieder nach Berlin floh, nachdem auch sie lernen musste, dass sie hier nicht erwünscht ist. Übrigens, sie floh nicht, ohne vorher der weißen Mutter eines schwarzen Kindes zu sagen, wenn sie ihr Kind lieben, hauen sie hier bloß ab. Oder die schwarze Studentin aus den USA, die nach einem Jahr Leipzig heilfroh ist, wieder weg zu sein. Eine junge Frau, die dachte, dass das Leben für schwarze Menschen in Deutschland entspannt sei. The Germans hätten ja gelernt. Wenn Sie sich schon mal gefragt haben, wie Brain Drain, also Talentschwund, funktioniert, da hätten Sie ein Rezept. Das sind nur ein paar Beispiele. Und ich könnte sicher einen ganzen Abend lang so weitermachen, aber belassen wir es doch bei nur einem weiteren. Und das ist das letzte Beispiel, was ich an dieser Stelle lesen werde. Nämlich dem sehr gut ausgebildeten Akademiker, der 2 Uni-Abschlüsse hat, über Auslands- und jede Menge Arbeitserfahrung verfügt, heute im akademischen Bereich arbeitet und Ende des Jahres abhaut.
Vielen Dank, Kleffner, für diesen Einstiegstext. Das ist einer der längeren Reportagetexte in diesem Buch. Wir haben versucht, das ganze sächsische Spektrum abzubilden. Wir haben eine ausführliche Reportage aus dem Erzgebirge dabei. Wir leuchten natürlich nach Hoyerswerda, wo Anfang der 90er Jahre die Pogrome gegen die Vertragsarbeiter waren. Wir schauen nach Clausnitz, natürlich nach Freital, wo jetzt der Prozess in Dresden begonnen hat. Aber auch nach Chemnitz und ins Vogtland. Und neben diesen Beschreibungen und Reportagen aus den verschiedenen sächsischen Regionen gibt es eben diese Zwischenrufe, die zwischen diesen längeren Texten immer stehen, von Menschen, die über ihr Verständnis von Sachsen schreiben. Und da haben wir Werner Schulz, den früheren Bundestags- und dann Europaabgeordneten der Grünen, gewonnen, um sein Bild von Sachsen auch darzulegen. Und das stellt jetzt Matthias Meissner vor.
Ja, schönen guten Tag. Funktioniert das? Sonst nehme ich das. Die Warum-Sachsen-Frage, die wird ja immer wieder gestellt, wenn man Journalist ist, auch mir in Berlin. Ich habe lange auch als Journalist in Sachsen gearbeitet und es gibt da sehr unterschiedliche Erklärmuster. Es gibt so ein paar Dinge, die ganz auf der Hand liegen. Ich nenne sehr oft zuerst die CDU, ihrer ersten Banane spricht. Mein sächsischer Akzent, Werner Schulz ist in Zwickau geboren, wissen vielleicht die meisten, aber nicht alle. Mein sächsischer Akzent hat mir viele nachhaltige Erlebnisse eingebracht. Bis zum Mauerbau verbrachte ich meine großen Ferien bei meiner Großmutter in Baden-Württemberg. Es war bisher die einzige Gegend, in der ich nach gewünschter Sprachdarbietung bei Metzgern, Bäckern und in der Eisdiele die beliebten Würstchen, Brezeln und Eiskugeln spendiert bekam. Vermutlich freuten sich die Einheimischen darüber, dass es neben ihrem Schwäbisch einen noch putzigeren Dialekt gibt. In der DDR, vor allem in den heutigen Bundesländern Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, war er verpönt. Das hing zum einen mit dem unbeliebten Staatschef Walter Ulbricht und seiner Leipziger Fistelstimme zusammen und zum anderen damit, dass viele der Parteifunktionäre aus Sachsen stammten. Zudem wurde die Mauer vorwiegend von Sachsen bewacht, weil man den Ostberlinern nicht traute und befürchtete, dass sie womöglich zu ihren Verwandten auf die Westseite flüchten würden. Im Herbst 68 frisch immatrikuliert an der Humboldt-Uni, besuchte ich die berühmte 116, eine damals legendäre Bierkneipe in der Berliner Friedrichstraße. Ein Anziehungspunkt für Arbeiter und Studenten. Im Verlauf einer leidenschaftlichen Diskussion kam einer der Bauarbeiter an unseren Tisch und sprach zu mir: Wenn du deine sächsische Fresse nicht hältst, polieren wir sie dir. Von da ab habe ich mich um hochdeutsche Phonetik bemüht. Ähnlich brüskierende Ablehnung haben vermutlich viele Sachsen erfahren und fühlen sich deswegen nur in ihrer Heimat sicher und unbeschwert. Im Tal der Ahnungslosen ist auch daraus eine Wagenburg-Mentalität entstanden, in der andere und Fremde als Eindringlinge und zunächst skeptisch betrachtet werden. Soweit Werner Schulz.
Wir mit dem Buch keineswegs ein Sachsen-Bashing machen, wie vermutet wurde, sondern wir wollen einen realistischen Blick in die Verhältnisse dieses Bundeslandes werfen, das nicht an erster Stelle steht bei den ostdeutschen Ländern, was die ausländerfeindlichen Gewaltübergriffe anbetrifft. Das absolviert pro Kopf der Bevölkerung noch immer Mecklenburg-Vorpommern, aber doch immerhin an dritter Stelle. Und es ist halt nicht zu leugnen, dass Ostdeutschland an der Stelle ein Problem hat. Denn hier gibt es in Bezug auf die Bevölkerung gerechnet 5-mal so viel Übergriffe wie in den westlichen Bundesländern, nämlich 50 pro 1 Million Einwohner. Dort sind es 10. Und diese besondere Situation gilt es zu analysieren, gilt es zu benennen und dagegen gilt es auch, was zu unternehmen. Und uns hat sehr genervt diese Beschwichtigungspolitik, diese Haltung, das sei ja hier alles nicht so schlimm, und Biedenkopfs Grundaussage, dass die Sachsen ja alle aufgeschlossen seien und gegen Fremdenfeindlichkeit letztlich immun. Die Realität ist leider eine andere. Und davon berichtet Heike Kleffner in ihrem Beitrag über die gefährliche, ja sogar tödliche Dimension von Gewalt. Und Heike Kleffner, vielleicht können Sie Ihren Beitrag kurz zusammenfassen und darstellen, was Sie damit genau meinen.
Ja, ich würde Sie tatsächlich, wenn Sie sich auf den Rückweg nach Hause begeben, und vielleicht am Hauptbahnhof vorbeikommen, zum kleinen Umweg einladen. Und ich lese einfach ganz kurz den Anfang meines Beitrags. Der kniehohe Findling am Rand der Promenadenanlagen gegenüber dem Leipziger Hauptbahnhof fällt kaum ins Auge. Passanten hasten auf dem Weg vom Bahnhof ins Stadtzentrum oder zum Brühlforum an dem großen marmornen Denkmal für den ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister Karl Wilhelm Müller vorbei, das die Parkanlage dominiert. Nur wenige Menschen stutzen vor der erloschenen Grabkerze, die den grau-rot-braun gesprenkelten Findling im Schatten der großen Pappeln und Sträucher markiert. Manchmal bleiben Vorübergehende dann kurz stehen und beugen sich über einen Brief, der zum Schutz vor der Witterung und vor rechten Vandalismus mit einer Plastikplatte an dem Gedenkstein angebracht wurde. So wie eine Jugendliche, die mit ihrem Skateboard unter dem Arm vor dem Stein anhält und ihrer Begleiterin halblaut den Text vorliest. An diesem Ort wurde am 24. Oktober 2010 das hoffnungsvolle Leben meines Sohnes Kamal Kilade und das Glück meiner Familie durch die Tat zweier Neonazis zerstört. Jeden Tag habe ich meine Kinder ermahnt, die Straßen vorsichtig zu überqueren und auf Verkehrsampeln zu achten. Doch Kamal kam nicht durch einen Verkehrsunfall ums Leben. Stattdessen traf er auf jemanden, der sein Leben auslöschte, weil er Ausländer war. Mir fehlen sein Lachen und seine Träume. Träume, die nun für immer verschwunden sind. Und ich zitiere hier an dieser Stelle noch den Anwalt der Familie Kilade, die Familie im Prozess gegen die Täter begleitet haben, der sagt: Vorbestrafte Neonazis, die unter laufender Bewährung zur Jagd auf Migranten losgezogen sind, Polizeibeamte, die einen der beiden Täter unverhohlen gedeckt hätten, Lokalmedien, die bis zum Beweis des Gegenteils in klassischer Täter-Opfer-Umkehr über einen Milieustreit unter Security-Firmen nicht deutscher Herkunft spekuliert hatten und eine Staatsanwaltschaft, die noch nach dem Ende der Beweisaufnahme das rassistische Motiv der Tatbeteiligten für den Mord an Kamal Kilade leugnete. Und diese Faktoren, die in dem Fall Kamal Kilade zutage treten, sind ehrlich gesagt Faktoren, die Sie auch in vielen der kleinen Prozesse gegen neonazistische und rassistische Gewalttäter in Sachsen derzeit weiter beobachten können. Da werden NPD-Leute, die beim Vatertagsausflug den Hitlergruß zeigen, in aller Öffentlichkeit freigesprochen, weil sie betrunken waren und auch ihre Freunde, mit denen sie unterwegs waren, sich an nichts erinnern können. Sehr praktisch, wenn man volltrunken, selbst volltrunken ist und auch nur volltrunkene Freunde hat. Da wird das Zeigen des Hitlergrußes am Rande von Neonazi-Aufmärschen ebenfalls nicht geahndet, und da kommt es immer wieder vor, dass Täter, die eindeutig aus rassistischen Motiven handeln und deshalb Flüchtlinge angreifen, trotzdem vor Gericht nicht nach ihrer Tatmotivation befragt werden und das auch von der Staatsanwaltschaft nicht in der Anklage gewürdigt wird. Und das sorgt dafür, dass zum einen die Dimension rechter Gewalt und rassistischer Gewalt in Sachsen überhaupt nicht ausgeleuchtet ist und dass andererseits die Betroffenen den Eindruck haben müssen, dass der Staat und seine Strafverfolgungsbehörden sie nicht ausreichend schützen. Und wir haben für dieses Buch einen Professor der Sächsischen Polizeihochschule interviewt, der sagt, ja, zum einen haben wir ein Problem, weil viele Polizisten aus Schulen kommen, aus einer Bildungssituation, wo Rechtsein ganz normal ist. Und zum anderen mangelt es hier massiv an interkultureller Kompetenz.
Damit sind wir schon bei den ersten Gründen auf der Suche nach der Frage, warum diese Häufung rechter Gewalt in Sachsen. Das ist die Frage der staatlichen Intervention, sprich der Polizei und der Gerichte. Aber das Buch leuchtet auch weiter in den politischen, in den geistigen Hintergrund und geht auch der Frage nach, wie denn die CDU-Regierungspolitik mit diesem Phänomen umgeht, wie konkret Kurt Biedenkopf in den 90er Jahren darauf reagiert hat und auch wie die Medien mit diesem Phänomen umgehen. Matthias Meissner, Sie haben dazu im Buch eigene Beiträge, Sie haben die mit den anderen Autoren gemeinsam erarbeitet. Geben Sie uns doch mal einen Einblick, was es da an tiefer liegenden Ursachen noch gibt.
Vielleicht geht das jetzt? Nee, das ja, geht. Doch. Geht das? Funktioniert das? Ja, eigentlich muss ich mich an dieser Stelle bei der CDU bedanken. Das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch rüber, weil ich gehe in meinem einleitenden Text nicht besonders sanft mit der CDU um. Trotzdem ist das, was wir mit dem Buch gemacht haben, natürlich auch eine Einladung zum Dialog und zum Gespräch, zur Auseinandersetzung. Und die CDU haben wir deswegen auch frühzeitig bei der Vorbereitung aller Veranstaltungen im Kontext mit dem Buch gefragt, kommt ihr, nehmt ihr teil, wer könnte teilnehmen? Wir haben sie eingeladen zur ersten Präsentation nach Dresden. Wir haben sie eingeladen heute Nachmittag nach Leipzig. Wir haben sie eingeladen am 30. März nach Berlin. Und ja, wir haben inzwischen eine ganz lange Liste. Es würde den Rahmen der Veranstaltung sprengen, das hier vorzutragen. Nur mal so beispielhaft entschuldigte sich der sächsische Justizminister über seinen Sprecher mit dem Hinweis darauf, er wolle nicht mehr so viele Abendtermine machen. Und als wir dann konkret fragten für die Veranstaltung in Dresden, dann hatte er nun flugs einen anderen Abendtermin in Chemnitz. Andere entschuldigten sich mit Blick auf eine Landtagssitzung, die angeblich bis in die späten Abendstunden dauerte. Später stellte sich aber heraus, dass es sehr wohl schon gegen 7 zu Ende war. Und hier in den sächsischen Zeitungen ist ja auch reflektiert worden, dass wir uns bemüht haben, das Buch in Berlin in der sächsischen Landesvertretung vorzustellen. Da gibt es auch eine ganze Liste von Ausreden und Ausflüchten, Wir haben jetzt Asyl bekommen in Thüringen und Martin Dulich, der stellvertretende Ministerpräsident, allerdings nicht mit CDU-Parteibuch, wird das Buch in der thüringischen Landesvertretung vorstellen, Ende des Monats. Ich will das nicht auf, ich will das wirklich nicht auf die CDU reduzieren. Wir sammeln verschiedene Beweggründe. Es ist ja bekannt, die NPD war die erste Partei, die nach 1990 in Sachsen in ein Landesparlament eingezogen ist. Gleiches gilt für die AfD. Wir schauen auf den Mitteldeutschen Rundfunk. Welche Rolle spielt der für die Stimmung in Sachsen? Wir haben ausgeleuchtet Jürgen Elsässer hier in Leipzig mit seinem Kompaktmagazin. Es gibt, wie gesagt, eine ganze Serie von Erklärungen. Aber sicherlich, wenn man guckt, warum bestimmte Dinge in Sachsen fokussiert auftreten, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wer war hier einfach tonangebend in der Landespolitik und was hat das mit dem Land gemacht?
Ja, man kann sich vom Kompaktmagazin einen eigenen Eindruck verschaffen. Die Kollegen haben hier hinten einen großen schwarzen Stand aufgebaut mit ihren verschwörungstheoretischen Publikationen, die wir in diesem Buch auch kritisch analysieren. Jürgen Elsässer, der als Vordenker dieser neurechten Bewegung aktiv ist, spielt hier eine Rolle. Aber es kommen Dinge zur Sprache, die man ursprünglich gar nicht vermutet hätte. Zumindest mir als Verleger lag es bei Projektbeginn nicht so glasklar vor Augen, welche Rolle auch Uwe Steimle in dieser ganzen geistigen Bewegung spielt. Wer kann denn dazu noch was sagen?
Also wir haben eine Autorin aus Dresden gewonnen, Amre Drexler, die sich dort engagiert in dem Verein Atticus. Die hat in einer akribischen Fleißarbeit Interviews von Steimle bei Russia Today durchgehört, hat sich gefragt, warum er auf einer Pegida-Kundgebung gelobt wurde, warum er mit einem Kompakt-T-Shirt, wir hatten das Thema eben, herumgelaufen ist. Das ist wirklich eine Dokumentation. Interessant ist in dem Fall, es funktioniert offenbar zuweilen dann doch, dass man auch durch solche Texte ein Gespräch in Gang bringt. Wenn alles klappt, wird irgendwann im Frühjahr ein Streitgespräch zwischen Amre Drexler und Uwe Richter und Frank Richter stattfinden mit Uwe Steimle. Frank Richter hat das angestiftet, der langjährige Chef der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Will sagen, das wünsche ich mir von unserem Buch, dass einfach Dinge nochmal neu betrachtet werden und einfach auch neue Perspektiven eröffnet werden. Übrigens vielleicht ganz zum Schluss, wir gehen ja schon so ein bisschen aufs Ende zu oder jedenfalls relativ zum Schluss. Auch der Leipzig-Beitrag räumt so ein bisschen auf mit dem Mythos, dass hier alles perfekt ist. Robert Feustel und Tobias Prüwer haben sich der Stadt angenommen und es geht auch nicht ganz bequem für Leipzig aus.
Und das, auch das ist uns wichtig. Wir finden, dass dieses Buch auch eine Gelegenheit ist, wirklich nochmal einen Blick auf die sehr aktive, sehr kreative Zivilgesellschaft in Sachsen zu werfen, die zum Teil wirklich in kleineren Orten mit dem Rücken zur Wand demokratische Werte und die Vorstellung, dass wirklich alle Menschen gleiche Rechte haben, verteidigen. Und Matthias Meister und ich haben mit einigen dieser Initiativen Gespräche für dieses Buch geführt. Und ich glaube, es lohnt sich, weil es auch beispielhaft dafür ist, dass es dieses Sachsen auch gibt. Ja, eine sehr, sehr, sehr aktive Zivilgesellschaft, die sich auch Raum verschafft. Und das ist wirklich gut so.
Iris Gleike, die Ostbeauftragte der Bundesregierung, die heute Nachmittag auch bei der Gesprächsrunde im Zeitgeschichtlichen Forum dabei sein wird, hat ja in ihrem Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit im letzten Jahr klargestellt, dass das größte Problem im Osten ist, dass es diese schweigende Mitte gibt, die den rechtsextremen und ausländerfeindlichen Kräften nicht couragiert genug entgegentritt. dass keineswegs die Mehrheit der Ostdeutschen fremdenfeindlich oder gar rechtsextrem im Gedankengut ist, aber dass zu viele wegschauen, es kleinreden, es nicht als wirklich Rassismus auch benennen und damit einen Freiraum schaffen für die Kräfte, die dann mit ihren extremistischen Positionen da hineinstoßen. Und das war eben mit ein Anliegen des Buches, deswegen behandelt der dritte Teil diese zivilgesellschaftlichen Kräfte, die versuchen, da wo der Staat zu wenig aktiv ist, mit eigenen Unterstützungsprojekten, mit antirassistischer Arbeit auf die Probleme aufmerksam zu machen und den Rechten nicht weiter die Mitte der Gesellschaft zu überlassen. Und wenn wir das mit dem Buch anregen können, dass es mehr Zivilcourage gibt, dass man nach der Lektüre das Gefühl hat, hier muss ich auch in meinem Umfeld was tun, wenn ich mit solchen Dingen konfrontiert werde, dann haben wir genau das erreicht, was wir versuchen. Und dazu werden wir eine ganze Reihe von öffentlichen Veranstaltungen noch organisieren. Nicht nur die genannten hier heute Nachmittag in Leipzig und nächste Woche in Berlin, sondern auch in kleineren sächsischen Städten noch, wo uns durchaus bewusst ist, dass es eine starke rechte Gegenkultur gibt. Aber das gehört eben zum Büchermachen auch dazu, dass man nicht nur Texte druckt, sondern dass man sie auch in die Öffentlichkeit bringt, dass man die öffentliche Diskussion sucht, um auch geistige Prozesse in der Gesellschaft anzustoßen. Dem fühlen wir uns als Verlag verpflichtet und das wollen wir, die Herausgeber, der Verlag und die Autoren auch in den nächsten Wochen umsetzen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in diesem Engagement mit dabei sind und für eine demokratische, offene Gesellschaft hier auch in Sachsen streiten. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.